Natürlich spielt Genetik eine Rolle. Also Hunde, die schon von der Genetik aus, also Malis, Schäferhunde, Arbeitshunderassen sowieso, also auch Australian Shepherds, Border Collies immer mehr, die nicht so mit einer großen Frustrationstoleranz gesegnet sind von Anfang an. Und das hat gar nicht so sehr mit wütend zu tun, sondern mit Dingen nicht aushalten zu können.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass ein Hund gefährlich wird? Und was ist überhaupt ein gefährlicher Hund? Darüber spreche ich heute mit der Canis-Dozentin Verena Kretzer. Hallo Verena, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Wir haben heute neue Mikros, also du bist die erste, mit der ich mit neuem Ton aufnehme und mit einem neuen Programm. Das ist ganz aufregend und ich weiß noch nicht so richtig, wie es wird. Bin gespannt, ob ihr den Unterschied hört.
Bin auch schon ganz gespannt und ich bin total nervös, dass alles funktioniert so.
Immer neue Technik ist ein Umstieg, ne? Das ist schon, kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber da steckt immer so viel dahinter, wenn man so eine Podcast-Folge aufnimmt. Nicht nur viele Kabel, sondern auch viel mit Programmen und hier und da. Und jetzt ist alles neu, aber ich glaube, dass es sehr gut wird. Bin gespannt. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie ein Hund gefährlich wird. Und die erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist erstmal, was würdest du sagen, was bedeutet überhaupt gefährlich im Zusammenhang mit Hunden?
Also erstmal ist es ja eine rechtliche Geschichte, also dass von, ich glaube, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, die haben eine Gefährlichkeit von Hunden quasi im Gesetz verankert. Und da ist es so, dass es bedeutet, dass von einer Gefährlichkeit auszugehen ist, wenn Gefahr für Leben und Gesundheit für Mensch und Tier besteht. Wobei man dazu sagen muss, dass es mittlerweile nicht nur mehr so ist, dass ein Hund gebissen haben muss, sondern wiederholt auch in gefährlicher Weise einen Menschen anspringt. Und was vom Gesetz gefährlich bedeutet, entscheidet erstmal, also blöd das klingt, der Sachbearbeiter, der dahinter sitzt, weil es ein sehr weiter Begriff ist, weil es da auch um übersteigertes Aggressionsverhalten geht und das wird aber nicht genauer definiert. Das heißt, in der Regel ist das so, dass sich jemand belästigt fühlt, in welcher Art auch immer und natürlich auch Beißvorfälle. Aber wenn HalterInnen zum Wesenstest müssen oder zur Sachkunde, sind häufig auch so Nachbarschaftsverhalten. Geschichten dabei. Die Gefährlichkeit, ich glaube, das ist, wenn man jetzt darüber spricht, was man selber als gefährlich bezeichnet, habe ich wahrscheinlich ein anderes Maß als jemand, der den ersten Hund hat und in der Welpengruppe ist und da auf seinen Welpen guckt, als ich die seit 2011 irgendwie mit solchen Hunden zu tun hat. Was nicht immer besser ist, weil man vielleicht auch manchmal das Maß verliert. Aber auch ich würde sagen, wenn ein Hund einen Menschen beißt und das kann sich dann halt auch einfach steigern, dann muss man da schon mal hingucken, inwieweit das in die Richtung gefährlich geht.
Was für ein Hund wäre denn dann für dich gefährlich oder was für eine Verhaltensweise würdest du als sagen, wenn die so und so oft auftritt, keine Ahnung, dann würdest du jetzt, wenn du einer anderen Trainerin erzählst, er hat aber ein gefährlicher Hund, wie könnte das aussehen?
Also was ich so direkt im Kopf habe, ist vielleicht auch einfach ein bisschen Klischee, aber Staffordshire Terrier, die sehr, sehr ruhig sind. Also die nicht dynamisch sind, die sehr überlegt wirken, da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil die gar nicht so viel Verhalten zeigen, wo man jetzt sagen würde, oh ja, das ist klar, da wird was kommen oder da wird sich was entwickeln, sondern eher so, also es sind nicht nur Staffordshire Terrier, aber so sehr überlegte Hunde und natürlich auch ab einer gewissen Größe wird Beißen auch einfach gefährlicher. Also die Verletzungsgefahr ist einfach größer. Es gibt Hunde, die einem auch einfach eine größere Beißkraft haben als andere und das ist schon von der Größe abhängig. Und trotzdem, wenn ein Hund einen Menschen verletzt, ist es gefährlich.
Wir wollen uns ja auch angucken, wie entsteht es? Was würdest du sagen, welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn ein Hund gefährlich wird? Also welche Rolle spielt die Genetik, Aufzucht, Sozialisation, Haltungsbedingungen, Training, Erziehung und was ist in welchem Größenverhältnis einzuordnen?
Natürlich spielt Genetik eine Rolle. Also Hunde, die schon von der Genetik aus, also Malis, Schäferhunde, Arbeitshunderassen sowieso, also auch Australian Shepherds, Border Collies immer mehr, die nicht so mit einer großen Frustrationstoleranz gesegnet sind von Anfang an. Das kann man sich auch einfach vorstellen, wenn man nicht so gut ist darin, Frust auszuhalten, dann wird man halt auch schneller, dann platzt einem mal schneller die Hutschnur. Und das hat gar nicht so sehr mit wütend zu tun, sondern mit Dingen nicht aushalten zu können. Und wenn ich mir so einen Hund hole, dann sollte ich von Anfang an darauf Wert legen, dass er Ruhe kann. Also, dass er Ruhe aushalten kann, gar nicht in dem Bereich der Beschäftigung, sondern dass er lernt, sich selber zu regulieren. Das wäre schon mal ein Faktor, der, glaube ich, sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Und dann natürlich mein eigener Anspruch an Erziehung. Also Erziehung bedeutet auch, Grenzen zu setzen, meinen Bereich auch als wichtig zu nehmen, also mich als Mensch auch als wichtig zu nehmen und mich nicht von dem Welpen vielleicht schon beißen zu lassen, da eine gute Hundeschule zu finden, die einem hilft, auch Beißhemmungen zu lernen, weil das können Hunde nicht von alleine. Das müssen auch manche ein bisschen mehr lernen als die anderen. Und da schon ganz viel in der Welpenzeit oder in der Junghundezeit wirklich sich dafür Zeit nehmen, statt für Sitz, Platz, Fuß, was man auch sehr gut nutzen kann für Frust aushalten und für Dinge lernen. Aber darauf Wert zu legen, dass man einfach lernt, Dinge auszuhalten. Und wenn ich mir so einen kleinen Rottweiler-Welpen vorstelle oder Bulldogge oder was auch immer, die in der Welpenzeit schon anfangen und mich vielleicht reglementieren im Spiel oder da ein bisschen zu dolle sind. Mit dem Welpen ist das noch einfach, ne? Den halte ich mal fest, unterbreche das Spiel oder leine ihn mal kurz an einem Tischbein. Wenn der Hund dann erwachsen ist und hat über 30 Kilo und macht das Gleiche, ist das eine andere Geschichte. Und ich glaube auch, dass es leichter fällt, mit einem kleinen Hund vielleicht auch über Dinge eher hinwegzusehen, weil die Gefährlichkeit am Ende mir vielleicht nicht so viel Sorge bereitet, weil ich das noch an der Leine weghalten kann von mir. Aber auch kleine Hunde können sehr gefährlich sein, weil die sind auch sehr schnell.
Mhm.
Das nur aus eigener Erfahrung.
Das heißt, wir haben jetzt, also Genetik, hast du gesagt, spielt auf jeden Fall eine große Rolle, würdest du sagen. Die Rolle der Genetik ist tendenziell überschätzt oder unterschätzt?
Ich glaube, sie sollte einfach geschätzt werden. Also wenn ich weiß, was ich mir da hole, wenn ich da, also gehen wir jetzt mal von einem Mali zum Beispiel aus und ich weiß, ich muss da von Anfang an einen Deckel draufhalten, dass er nicht irgendwie die ganze Zeit rumrennt und ich vielleicht schon mit 6, 7 Monate anfange, mit dem Joggen zu gehen, damit er ausgelastet ist, sondern da wirklich anfange und sage, ich weiß, was ich da bekomme, ich weiß, es würde in mein Leben passen, dann ist Genetik vielleicht auch einfach überbewertet. Wenn ich aber nur sage, ich hole mir einen Mali, weil ich habe so viele auf Social Media gesehen und die laufen so gut und die machen so schön Sitz, Platz, Fuß und habe aber eigentlich das Gemüt von jemandem, der sagt, ach, ich hätte auch gerne einen Hund, der einfach auch mal irgendwie rumliegen kann und das von sich aus mitbringt, dem ich das nicht beibringen muss, sich selber zur Ruhe zu fahren, dann ist es unterbewertet. Also sich darüber Gedanken zu machen, sich vielleicht mal Rassebeschreibungen durchzulesen, das ist das eine, und dann auch Menschen mit Erfahrung zu fragen und da vielleicht auch eher mal den Hundetrainer oder die Hundetrainerin zu fragen als die Besitzenden. Weil ich würde immer sagen, wahrscheinlich, obwohl heute ist es auch ein bisschen anders, aber ich liebe Rottweiler, habe ich ja schon mal erwähnt. Und würde ich noch mal einen kriegen, ich weiß, was ich mir da hole und ich weiß, worauf ich achten muss. Und auch da ist es nicht verkehrt zu sagen, ich weiß ungefähr, was ich bekomme und hole mir dann Hilfe, weil irgendwann fängt ja jeder mal an. Und einen Blick von außen zu haben, ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn wir mehr Hunde hätten, die, ich sag mal, von der Erziehung her, von der Genetik her einfach sind, weil das das Großteil ausmacht unserer Gesellschaft. Wir möchten gar nicht mehr so gerne in Konflikte gehen und wenn ein Hund einen Konflikt aufmacht und gleich irgendwie die Zähne einsetzt oder gleich eine Ernsthaftigkeit mitbringt, das will ja auch keiner. Also da hat man ja keinen Spaß dran. Man hat an dem Ergebnis Spaß, wenn der Hund gut läuft, aber da immer wieder sagen zu müssen, tu das nicht, tu dies nicht, auch irgendwo auf einer anderen Ebene der Entwicklung freien Lauf zu geben, nicht alles unterbrechen zu müssen oder nicht alles reglementieren zu müssen, das ist echt ein Spagat.
Mhm. Wenn wir, also wenn wir jetzt von bestimmten Rassen ausgehen, was die Genetik ist, aber was sind für dich noch so Hinweise, wo du schon so im Erstgespräch erzählt jemand, woher die den Hund haben und dass es einen Beißvorfall gab oder dass Sorge besteht, dass der Hund beißen könnte und man vielleicht Sachen umgeht. Was sind vielleicht so Sätze, wo du so denkst, ah, oh, okay, da müssen wir nochmal nachfragen in Bezug auf gefährliche Hunde?
Mhm. Also ich habe ja sehr lange Hunde auf Pflegestelle genommen und da haben wir auch schon mal drüber geredet in einer anderen Folge. Und ich hatte einen Hund, wo nicht klar war, wo er herkommt. Der Rest tatsächlich waren Auslandshunde. Meistens aus Osteuropa und alle mit Beißvorfällen mit Menschen.
Und keiner und davon sah aus wie ein Rottweiler.
Das eine,
oder wie ein Mali wahrscheinlich.
Nein. Ja. Nein. Und was häufig, glaube ich, eine Rolle spielt, ist die eigene Emotion. Also gerade wenn man einen Hund adoptiert, rettet, wie auch immer man das bezeichnen möchte, also einen Hund übernimmt und es gab einen Beißvorfall oder die Menschen haben Sorge, dass es einen Beißvorfall gibt, ist es häufig dieses, naja, der hat ja auch nur Angst oder der wurde schlecht gehalten. Also eine Emotion, die in den Hund schon reingebracht wird, ohne dass er sich verhalten hat. Und oder ohne, dass man jetzt einen Plan hat. Und da, das ist schon häufig, dass man, dass die Menschen da eher ein bisschen laissez-faire sind, beziehungsweise dem Hund eine Chance geben wollen und häufig dieses Gefühl von, wenn ich Liebe reinstecke, kommt Liebe raus. Und ich liebe alle meine Hunde und ich mochte auch alle meine Pflegehunde und trotzdem gab es da einfach Dinge, die ich regeln musste, die ich ihnen auch beibringen musste. Und das Schöne ist ja, Gott sei Dank, kein Hund ist 24 Stunden aggressiv. Es ist meistens situativ und dann kommt es auf adäquat oder inadäquat an.
Was meinst du mit adäquat oder inadäquat?
Wenn ein Welpe oder Welpeübergang, Junghundezeit, mal so sich austestet und guckt, wo seine Grenzen sind und da vielleicht im Spiel auch mal ein bisschen zu dolle ist, gerade diese Welpenzähne, die verletzen ja sofort, die sind ja rasiermesserscharf. Das wäre so, wo ich sage, das ist auch adäquat. Oder wenn auch ein Hund am Futternapf steht, man hat ihn jetzt frisch zu sich geholt, also auch ein erwachsener Hund, und man geht dahin und er würde erstmal knurren. Ist das erstmal noch adäquat? Wichtig ist dann, wie geht der Mensch damit um? Also hat er einen Plan? Und ich bin nicht der Meinung, dass man ständig und immer und überall den Hunden Futter hinstellt und es wegnimmt. Das, finde ich, ist Quatsch und das ist auch gemein. Sondern mir geht es darum, wenn ich zum Futter komme und sage, geh mal da weg, dass der Hund sagt, alles klar, ich gehe mal kurz weg. Und da nicht direkt hinterher zu gehen und den Menschen einfach so zu verletzen, dass er ins Krankenhaus muss oder überhaupt die Intention zu haben, da über eine gewisse Ernsthaftigkeit dem Menschen auch so viel Sorge zu machen, dass er dann auch geht.
Mhm.
Also das wären ja schon die Anfänge, was völlig normal ist. Also wenn das erste Mal ich mit so einem Verhalten konfrontiert bin und erstmal sage, wow, da gehe ich gerade mal weg, weil das hier hat eine gewisse Stimmung, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Da soll jetzt keiner hingehen und an den Futternapf gehen und sagen, Verena hat gesagt, das macht man so. Sondern da aber auch das Gefühl zu kriegen, okay, jetzt brauche ich hier irgendwie Hilfe oder gehe zu einem Trainer, Trainerin, weil vielleicht ich das klären möchte. Ja, und das wäre ja schon eine erlernter Prozess, wie halte ich mir jemanden vom Futter weg, ist ja erstmal auch okay, aber das wäre so mein Anspruch und ich glaube, da fängt es auch schon an, dass man sich selber mal überlegt, was ist mir wichtig und vielleicht auch einfach mal zu gucken, wie würde ich reagieren, wenn ein Mensch so reagiert. Also ob das Futter ist oder so ein, der Hund lässt einen nicht mehr auf die Couch oder, also da gibt es ja zigtausend Beispiele, wo man sagt, das ist nicht adäquat. Also die Couch, die gehörte vorher mir und jetzt ist da ein Hund und der sagt, die Couch gehört mir. Man sagt, naja, da könnte man schon was dran ändern oder da könnte man drüber reden in einem anderen Kontext, um da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zu kriegen. Was nicht bedeutet, dass man den ganzen Tag mit einem ernsten Gesicht rumlaufen muss und ständig den Hund irgendwo woanders hinschiebt, sondern über gewisse Bezüge einfach, über Beziehungsstrukturen und dann auch über andere Dinge, die man klarstellt, zu sagen, nimm mich mal ernst, Schatzi.
Es gibt ja auch in immer mal wieder Hunde, die zu uns ins Training kommen, vielleicht von Rassen, wo man erstmal denkt, ah, da hat sich jemand Gedanken gemacht, die wollten einen guten Familienhund anschaffen, der irgendwie passt. Das ist kein Mali, es ist eher vielleicht ein kleiner Pudel oder ein Labrador oder so. Aber es kommt mit diesem Hund trotzdem zu extremen Beißvorfällen und der Hund fällt so ein bisschen aus dem Raster raus, in das man ihn erst eher stecken würde. Wie sieht's aus mit so Hunden, wenn man jetzt sagt, man hat eine Rasse, die ist eigentlich ein typischer Familienhund und dann gibt es aber immer wieder so, ich weiß nicht, kann man das sagen, Montagshunde oder so, die wirklich komplett dran vorbei sind.
Die Hunde, die ihre Rassebeschreibung nicht gelesen haben.
Ja, wo man merkt, da ist irgendwie was dahinter.
Ja, ja, das gibt's. Also ich sage immer, die haben ihre Rassebeschreibung nicht gelesen. Gibt es ja auch andersrum, ne? Hunde, von denen man erwartet, dass sie sehr dynamisch sind und die dann so Couch-Potatoes sind. Und ja klar, das gibt's. Also gerade die Retriever waren jetzt eine Zeit lang, hatte ich also so vor 1-2 Jahren wieder ein paar im Training, die wirklich eine heftige Futteraggression gezeigt haben, wo die Leute auch sehr überrascht waren oder eine Aggression mit ihrem Spielzeug. Und manchmal sind das so Phasen oder auch regional, dass die Hunde da anders sind, weil der Züchter auf was anderes Wert legt. Wir hatten jetzt in der Veranstaltung eine mit einem Mastiff, die sehr überrascht war, dass ihre Hündin sich gegen Hunde und gegen Menschen übersteigert aggressiv zeigt und hat gesagt, die anderen Mastiffs waren nie so. Also sie hatte vorher schon welche und die, die sie kennt, und das ist eine Region, sind auch alle nicht so. Und wir haben so unter uns gesprochen und haben gesagt, naja, also uns hat es jetzt nicht gewundert.
Ja.
Und sie war völlig überrascht, als ich ihr das gesagt habe. Und da scheint ein guter Züchter in der Region zu sein, der Wert darauf legt, dass die quasi ordentlich mit Menschen und Hunden sind. Und dann ist dieser eine Mastiff aus dem Raster gefallen bei diesem Züchter.
Ach, krass.
Und so gibt es das natürlich umgekehrt. Das, also ich hatte auch schon einen Großpudel im Training, der heftig in seine Menschen gebissen hat, mit einer, also über eine nicht fähig sein, Frust auszuhalten. Also da haben wir ganz viel gemacht im Training und das wurde auch besser. Aber der hatte, also der war so hoch in der Reizlage bei einem Großpudel, wo man sagt, das sind eigentlich gute Blindenführhunde.
Mhm.
Und der ist komplett aus dem Raster gefallen.
Ja, also so schon in Richtung Verhaltensstörung teilweise, ne? Dann auch, ja. Mhm.
Ja. Ja, und ich sag mal, gerade wenn man so an die Pudel denkt, dieses Ganze, also alles, was so in die Dudelrichtung geht, da wird ja viel Pudel mit allen möglichen anderen Rassen zusammengemischt. Da kann man halt auch nicht gut sagen, was kommt dabei raus.
Ja, also würdest du sagen, das ist mehr geworden, dass es so Ausreißer gibt, dass die Rasse manchmal dann, also dass es so mehr Richtung verhaltensgestört in Rassen gibt, die eigentlich mal gefestigter waren? Waren die das? Kann man das so sagen?
Ja, genau, das ist die Frage, waren sie es jemals? Mhm. Nee, das finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass es mehr geworden ist. Es gibt immer mal so Wellen. Also es gab ja auch die sehr hellen Golden Retriever vor ein paar Jahren, wo man einfach, wenn die ins Training kamen, wusste man, da wird übersteigertes Aggressionsverhalten da sein. Das empfinde ich jetzt gar nicht mehr so. Also gerade die sehr hellen, fast weißen sind, also habe ich im Moment gar nicht. Wenn sie im Training sind, dann weil sie irgendwie lustig an der Leine ziehen und ihre Leute von A nach B ziehen, aber nicht mehr wegen Aggressionsverhalten. Also da scheinen die Züchter Wert drauf gelegt zu haben, das wieder zurückzubauen. Und ich glaube, es ist ja auch kein gutes Aushängeschild so für eine Rasse, wenn man merkt, es ist übersteigert jetzt auf einmal drin und woran hat es gelegen.
Mhm. Welche Rolle spielt denn die Sozialisierungsphase in dem ganzen Konstrukt?
Ja, also da würde ich auch einmal unterscheiden wollen zwischen, ich sag mal, Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Gefährlichkeit gegenüber anderen.
Genau,
Hunden.
Das hatten wir nämlich noch gar nicht so richtig.
Ich nehme jetzt gar keine anderen Tiere. Mhm, genau. Weil bei Hunden muss man erstmal auch immer gucken, Größenverhältnisse. Also ein großer Hund kann einem kleinen Hund schon gefährlich werden in normaler Kommunikation, weil einfach die Größenverhältnisse einen Unterschied machen zu Beißkraft und einfach Verletzungsrisiko. Also ich sag mal, wenn eine deutsche Dogge einen Yorkshire Terrier wegbeißt und das Maul ja schon so groß ist wie der ganze Hund von dem einen Hund, dann ist natürlich die Gefahr größer, dass der Hund auch lebensgefährlich verletzt wird. Wo ich immer so ein bisschen meine Probleme mit habe, ist, wenn jemand sagt, na ja, der Hund hatte eine Tötungsabsicht dem anderen Hund gegenüber, weil er ist ja direkt auf die Kehle gegangen oder auf den Hals. Da muss ich immer so ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe vielleicht ein anderes Maß, aber ich stelle dann immer die Frage, wo hätte er denn reinbeißen sollen? Also je weiter ich vom Hals nach hinten gehe, an dem Körper des Hundes, desto mehr sind da Organe, die lebensgefährlich verletzt werden können. Also ist Hals-Kopf-Bereich eher erstmal was, wo ich sagen würde, das ist im Bereich des Normalen. Nur weil wir irgendwie das Gefühl haben, die Kehle ist gleich Würgen und Hauptschlagader und Tod, ist das kein Indiz für, der eine Hund wollte den anderen töten. Und das klingt vielleicht auch etwas laissez-faire, aber dumme Dinge passieren. Also nicht jeder, und das ist schlimm, wenn ein Hund getötet wird, aber nicht jeder getötete Hund ist von dem anderen Hund auch so gewollt. Und da müsste man vielleicht auch ein bisschen genauer hingucken. Also Größenverhältnisse und was ist dem vorangegangen, was ist dem nachgegangen. Und immer wenn es ins Jagdverhalten kippt, also großer Hund, kleiner Hund, kann das wirklich gefährlich werden, weil der Hund dann nicht mehr kommuniziert, sondern den anderen Hund, meistens kleine Hunde, als Jagdobjekt sieht. Und das hat dann nichts mehr mit normaler sozialen Kommunikation zu tun. Wenn ein Hund recht isoliert aufgewachsen ist, das ist ja auch oft die Argumentation bei Gefährlichkeit oder Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden, dass der nicht so viel Hundekontakt hatte oder nicht gut sozialisiert wurde, weil wenig Hundekontakt in der ersten Phase des Lebens. Da kann man einfach mal drüber nachdenken. Dieser Hund hat zumindest seine Mutter gehabt in der Regel und die anderen Geschwister und manchmal auch noch Vater, Onkel, Tante. Das heißt, in der Regel kann der sich sozial kommunikativ verhalten. Meistens ist es so, dass es ein bisschen eingeschlafen ist. Das heißt, sie müssen wieder ein bisschen feiner werden. Gerade wenn man im frühen Alter des Hundes vielleicht schon eine Sorge hatte, dass er einen anderen Hund verletzt oder dass man nicht weiß, was er macht. Also häufig beginnt sowas ja mit einer Leinenpöbelei und dann trauen sich die Menschen auch nicht mehr, die Hunde mit anderen Hunden in Kontakt zu lassen. Und das waren häufig so Hunde, die bei mir in die Rauffahrgruppe gekommen sind, also in Sozialkontaktstunde oder wie auch immer man das nennen mag, weil die Leute nicht wussten, was der Hund überhaupt macht. Und meistens waren sie halt ein bisschen grober, sind erstmal auf die anderen Hunde hingeschossen. Und wenn man dann einen guten Partner dazu gehabt hat, der das vielleicht auch ganz gut stehen lassen kann, dann hat man gemerkt, wie die Hunde so ein bisschen nachdenken beziehungsweise da wieder feiner werden in der Kommunikation. Also in der Regel, wenn der Hund andere Hunde hatte, Mama, Geschwister, Tante, Onkel etc.
Also in der Sozialisierungsphase jetzt, ne? Also
genau.
Ungefähr 17. Ja. Woche rum so.
Ja, und die wenigsten Hunde werden ja, ich sag mal, in der 8., 10. Woche von ihrer Mutter weggenommen und sitzen dann alleine in einem Stall.
Mhm.
Das sind ja Hunde, die ganz, ganz selten ins Training kommen. Das heißt, die meisten Hunde haben irgendwie Sozialkontakte gehabt, in der Regel auch bis zum 5., 6. Monat.
Mhm.
Bis dann so das erste Ausprobieren kam und dann vielleicht die Leute Sorge hatten. Das heißt, eine gute Sozialisierung ist ja auch immer abhängig von den Menschen, was die als solches sehen. Das heißt, häufig haben die so ein Bild, der Hund muss ganz, ganz viele Hundekontakte gehabt haben, dann wird er schon gut mit anderen Hunden. Und das ist nicht unbedingt das, was das ausmacht. Also mehr die Qualität anstatt die Quantität.
Wie sieht's mit der Auswirkung der Sozialisierungsphase in Bezug auf Gefälligkeit auf Menschen, für Menschen aus?
Ja, also wie am Anfang schon gesagt, es wäre ja gut, wenn ich gerade in diesen ersten, also nehmen wir mal an, der Hund kommt mit der 8. Woche zu mir, in den ersten 8 Wochen schon ein bisschen was mit dem Hund geklärt habe. Aber auch auf der Ebene, also nicht nur, dass ich Grenzen setze, sondern dass ich ihm auch gewisse Freiräume gebe. Und da ist es eher so, dass das schwieriger wird, wenn der Hund nicht so viel Kontakte mit Menschen hatte. Da geht es gar nicht drum, die meisten Leute haben Sorge, wenn der Hund oder denken sich das. Oder es ist eine Geschichte, die vom Tierheim oder vom Tierschutzverein eventuell erzählt wird, dass der schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. In der Regel ist es so, dass die Hunde, die keine oder wenig Erfahrung mit Menschen in der Zeit gehabt haben, dass es da eher zu Beißvorfällen kommt oder zu gefährlicheren Beißvorfällen als Hunde, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Weil da können sie drauf zurückgreifen und der Hund kann auch lernen, dass nicht alle Menschen so sind. Das heißt, habe ich Erfahrungen mit Menschen, die irgendwie komisch waren, die mich vielleicht auch weggetreten haben, weil der Hund zu nah gekommen ist. Und es muss ja nicht irgendwie die große Prügelei und unadäquat sein, sondern Erfahrungen mit Menschen sind gut. Keine Erfahrung ist in der Regel schlimmer, weil sie auf nichts zurückgreifen können.
Ja, der hat Angst vor Männern. Was hat der erlebt?
Ja. Meistens Männer mit Hut.
Ja.
Oder einem dunklen Mantel.
Ja. Der hat halt noch keinen
Hut
gesehen,
der Hund.
Ich hatte
auch jemand gesagt hat, der...
Oder hat generell zu wenig
gesehen,
ja.
Dass jemand gesagt hat, der hat Angst vor schwarzen Flaggen. Ich gesagt habe, okay, wie oft begegnet man einer schwarzen Flagge im Leben? Ist vielleicht jetzt nichts, woran man arbeiten müsste. Der hatte doch andere Unsicherheiten. Aber da ist es tatsächlich häufig so, dass Hunde da auch wirklich gut lernen können. Das bedeutet, du hast ja auch eben angesprochen, wenn ich Dinge dann umgehe, vielleicht auch aus Mitleid, weil ich den Hund nicht stressen will, weil ich merke, er hat eine große Sorge, eine große Unsicherheit. Das ist etwas, was sich selbst belohnt. Also Flucht ist eine sogenannte negative Belohnung. Also das Unangenehme, wenn ich dem entgehe oder mich dem entferne, habe ich einen belohnenden Effekt. Und das ist häufig etwas Schwieriges, weil, also wenn Hunde misstrauisch reagieren und dann schon mal auf Abstand gehen beim Menschen, dann belohnt sich das schon mal. Jetzt habe ich vielleicht den Hund, der aus dem Tierschutz kommt, etwas unsicher ist mit Menschen, misstrauisch ist, kommt zu mir nach Hause und der nimmt erstmal Abstand. Und ich als Mensch denke, naja, der ist jetzt gerade aus dem Tierschutz gekommen und ich möchte ja nicht, dass der sich jetzt stresst und ich lasse ihn erstmal ankommen. Ich lasse ihm das mal. Der wird schon kommen. Das ist auch nicht bei allen Hunden so. Viele kommen auch und wenn ich den Hund mit Futter oder mit irgendwas locken kann und der kommt, ist alles fein. Und das sollte man auch immer erstmal ausprobieren. Aber wenn der Hund dann über dieses Misstrauen hinaus und über diesen belohnenden Charakter so kriege ich Abstand, so wird es für mein innenliegendes System erleichternd. Dann wäre vielleicht der nächste Schritt, dass der Mensch sagt, naja, so langsam, er müsste vielleicht auch mal raus oder müsste mal was fressen. Ich gehe mal hin und hole ihn mir. Dann sitzt der Kleine oder der Hund, den ich jetzt gerade geholt habe, vielleicht schon in der Ecke und knurrt. Wo ich als Mensch vielleicht dann auch sage, naja, ist vielleicht jetzt noch zu viel. ich lasse das mal. Also ich als Mensch nehme Abstand, dadurch belohnt es sich wieder. Und in der Folge, irgendwann muss der Hund raus, irgendwann will ich vielleicht auch was von dem oder ich bekomme Besuch oder was auch immer. Und dann gehe ich auf den Hund zu und sage, naja, jetzt muss er doch mal raus oder wir müssen doch mal spazieren gehen, was auch immer der Antrieb des Menschen oder die Motivation des Menschen in der Situation ist. Und dann sagt der Hund, ich bin schon geflüchtet, ich habe dir gezeigt, ich will keinen Kontakt und jetzt geht man mit der Hand hin. Das sind meistens die Punkte, wo der Hund dann beißt. Und dann nimmt man sich ja als Mensch wieder zurück, weil jetzt hat er gebissen. Das heißt, der Hund lernt, durch Knurren, durch Beißen, sich die Menschen vom Hals zu halten. Und dann auch in der Folge gar nicht mehr, dass der Mensch direkt an den Hund dran muss, sondern in der Folge eventuell auch, dass er aus seiner Ecke oder von seiner Decke oder da, wo der Hund sich sicher fühlt, rausschießt und dann auch Besuch beißt oder den Menschen beißt, weil er sagt, jetzt nehme ich mir Raum, weil das für mein innenliegendes System erleichternder wird.
Mhm.
Und das lernt der Hund, dass er sich so Menschen vom Hals halten kann. Oder kann er lernen.
Das heißt, da hätten wir jetzt auch so ein typisches Muster, vielleicht wie es zu einem Beißvorfall kommen könnte. Was sind denn noch andere Muster, die dazu führen können? Du hast vorhin schon Beutefangverhalten, Verschobenes angesprochen. Und jetzt hatten wir so ein bisschen so Richtung defensive Aggression. Also war jetzt zumindest das Bild, was bei mir so kam, dass er so eher so von hinten tak, 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 tak macht. Und dieses in die Ecke gedrängte. Wie sieht es da mit offensiver Aggression aus und Beißen und so? Also, dass wir nochmal so ein bisschen die verschiedenen Muster, wie Gefahr entstehen könnte, aufzeigen.
Ja, also wenn wir mal kurz noch in der defensiven Aggression bleiben, gibt es natürlich auch den Punkt, dass ein Hund unadäquat vom Menschen bestraft wird, das nicht seinem Verhalten zuordnen kann, das eventuell auch einfach zu in der Intensität zu viel ist. Und das ist auch eine Aggressionsform, die echt tief sitzt und die mit mir tatsächlich auch was macht. Ich hatte bisher einen Hund im Training, wo das so war, beziehungsweise der auch bei mir gewohnt hat. Da hatte ich schon sehr viel Gefühl mit drin, weil mir der Hund einfach sehr leid getan hat, weil der sonst einfach ein wirklich, wirklich toller Hund war. Und das darf man auch nicht ausklammern. Und ich finde, das ist auch ein Punkt, der auch angesprochen werden muss, weil man bekommt Hunde über sowas auch in ein inadäquates und in ein gefährliches Verhalten. Weil für die Hunde, ob das jetzt aus Flucht ist oder aus unadäquat gestraft oder Schmerzreize, die kämpfen gedanklich um ihr eigenes Leben, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Und das sind in der Regel recht heftige Beißverletzungen. Die offensive Aggression, in der Regel hat man das ja auch nicht nur offensiv, also das wäre ja der körpersprachliche Ausdruck, wie sieht ein Hund aus? Das ist in der Regel eine Mischung zwischen offensiver Körpersprache und defensiver Körpersprache. Das heißt, da findet ein Wechsel statt, weil es auch Kommunikation ist mit dem Gegenüber, ob das jetzt Mensch oder Hund ist. Trotzdem glaube ich, dass jeder Mensch, wenn er das erste Mal mit so einer Ernsthaftigkeit konfrontiert wird, das auch einfach spürt, weil da ist nicht mehr viel Bewegung in dem Hund und man merkt einfach, der meint's ernst.
Die Luft brennt.
Genau. Und das sind auch häufig so Entwicklungsstufen, dass der Hund halt einfach merkt, er kommt mit gewissen Sachen durch, angefangen in der, ja, in der Sozialisierungsphase, wo er vielleicht ein bisschen zu dolle mal im Spiel beißt, der Mensch das nicht so wahrnimmt oder denkt, er hat noch Zeit oder auch einfach Dinge verteidigt. Auch so Spielzeug wird ja auch verteidigt von kleinen Welpen gegenüber anderen Hunden und Menschen. Und da zu gucken, gar nicht immer zu sagen, ja, er muss es mir aber geben, so ähnlich wie beim Futter, sondern in der Lage sein zu können, dass er es mir gibt. Und nicht, wenn der kleine Welpe da vielleicht das erste Mal die Zähne zeigt oder mal knurrt, dass man dann auch sagt, na ja, jetzt gib es aber her, Digi. Das ist nicht deins. Also da auch nicht zurückzuschrecken, sondern mal zu sagen, du kannst es auch haben, es ist mir nicht so wichtig. Und mal zu sagen, nee, ich nehme dir das jetzt weg, ohne dass du wütend wirst oder ohne dass du mir unadäquat als Welpe oder Junghund mir schon in die Hände beißt. Genau. Also niemand möchte ja seinen Hund dazu erziehen, dass der gefährlich wird. Und da einfach zu gucken, ob man ein gutes Maß findet, mal Dinge stehen lassen zu können, aber mal sich da auch in gewisser Art und Weise durchzusetzen. Und das kann beim Welpen schon damit beginnen, dass man den, wenn er im Spiel zu grob ist, einfach nur mal festhält oder aufsteht und geht und sagt, war jetzt doof. Ja, solche Dinge. Und dann aber das Spiel auch wieder beginnt und sagt, dann spielen wir halt wieder, wenn du ein bisschen runtergefahren bist. Und das sind so Dinge, wenn der Hund natürlich immer mit aggressivem Verhalten sich durchsetzen kann in gewissen Situationen und die Menschen dem immer oder sehr häufig Recht geben, dann lernt er natürlich auch, damit kann ich mich durchsetzen. Ob das ein Knurren ist, ob das ein Beißen ist, und es ist normal, dass Welpen beißen. Sie probieren das halt. Und da muss man schon gucken, dass man da denen hilft. Und wie gesagt, wenn man da sehr viel durchgehen lässt, dann wird es mit einem erwachsenen Hund schwieriger, wenn der gelernt hat, beißen hat schon immer geholfen, dass ich jetzt zum Beispiel den Knochen da liegen habe oder das Kauspielzeug oder ein Kauartikel, und der Mensch kommt dem zu nahe, vom Hund so gefühlt, dann hat er gelernt, sich damit Raum zu verschaffen, und das ist bei einem erwachsenen Hund natürlich sehr viel gefährlicher als bei einem Welpen und Junghund. Und es ist eine ähnliche Entwicklungsstufe, erlernt durch den Erfolg.
Und wie ist es mit Beutefangverhalten verschobenem? Also vielleicht müssen wir nochmal vorher sagen, Beutefangverhalten ist einfach nur ein anderes Wort für Jagdverhalten. Wie hängt das jetzt mit Aggressionsverhalten zusammen? Das haben wir schon mal in vielen Folgen besprochen, aber auch hier gehört das, würde ich sagen, in die Folge nochmal rein. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder jede Folge hört. Deswegen wäre es toll, wenn du das nochmal einordnen könntest für unsere ZuhörerInnen.
Ja, also genau. Beutefangverhalten ist ja erstmal nur Jagdverhalten. Das hat nichts mit sozialer Kommunikation zu tun. Und dann haben wir natürlich auch ein verschobenes Beutespektrum, was es gibt, dass Radfahrer, Autos, Jogger gejagt werden. Auch das wäre dann erstmal Jagdverhalten. Habe ich aber einen Hund, der sich aggressiv an der Beute verhält, das ist nicht mehr Normalverhalten, und da reden wir von Vermischung der Antriebe. Das heißt, wir haben einmal den Antrieb jagen und einmal den Antrieb Aggressionsverhalten zu zeigen. Und wenn sich das vermischt, häufig ist das durch, ich sag mal, Spiele in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist kein echtes Spiel. Wenn ich Hunde, die auch da eine gewisse Genetik mitbringen, die in ihrem Jagdverhalten mit Dingen, die nicht jagbar sind, also die von der Natur aus nicht jagbar sind, Bälle, Kong, Frisbee, Stöckchen, Steine, was auch immer man da einsetzen mag, da kommt einfach ein hormoneller Kick, auf den die quasi aufspringen. Und wenn sich das dann ins Soziale zieht, zeigen sie sich aggressiv an der Beute, und die Beute wäre eventuell dann ein Mensch. Also Jagdverhalten unadäquat fördern mit Aggressionsverhalten an der Beute ist eine hohe Gefährlichkeit. Und auch ein verschobenes Beutespektrum ist eine hohe Gefährlichkeit, ohne dass es zu dieser Vermischung kommt, da der Hund in dem Fall den Mensch als Beute sieht, was kein normales Beutespektrum von Kaniden ist. Mhm. Das heißt, wir Menschen gehören da gar nicht rein. Und wenn es dann darum geht, Kinder zu jagen, zu hetzen, das ist gefährlich. Hat aber nichts mit sozialer Kommunikation zu tun, wenn es nur Jagdverhalten ist.
Also kurz, nicht beispielen, nicht Frisbee spielen, keine Sachen werfen mit Hunden, die es toll finden. Und wenn, dann, also...
Ja, und mit den anderen macht es ja keinen Spaß.
Genau. Ne? Also auch da, sind wir immer sehr absolut in der Aussage. Natürlich gibt es so einen ganz kleinen Prozentsatz an Menschen, die Hunde führen und genau wissen, was sie tun, die damit vielleicht auch arbeiten. Aber wie viele sind es? Und auch da, bei wie vielen davon würde man es auch so machen? Also mir fällt schon jemand ein, aber ich würde es nur sehr wenig Leuten zutrauen. Und deswegen kann man sagen, nahezu 99% sollten es einfach lassen.
Ja, und also was ich mir da wünschen würde, weil es ja auch sehr viel angeboten wird und auch sehr viel gezeigt wird in sozialen Medien, wenn man es unbedingt ausprobieren will, dann, wenn der Hund erwachsen ist, wenn er wirklich aus allem raus ist, wenn ich sage, Erziehung ist abgeschlossen, das ist mein zuverlässiger Partner an der Seite, dann meinetwegen spiel Ball und guck dir den Hund an. Also guck dir an, wie er ist, hat er irgendwie aufgerissene Augen, kommt er nicht mehr runter, aber nicht mit einem Welpen, Junghund da schon anfangen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass es schief geht und dann lasse ich es doch lieber und bei Hunden geht es ja Gott sei Dank schnell, dass sie erwachsen werden, also 1,5, 2 Jahre und dann kann ich es mir in Ruhe angucken, ob das irgendwie blöd läuft und ja, wofür brauche ich, also ich denke ja immer, es ist doch viel schöner, mit mir zu raufen, zu spielen. Also ich raufe total gern mit Hunden, auch mit Hunden, die mal gebissen haben. Ne? Da halt einfach so eine lockere Stimmung mit mir zu machen, als etwas von mir wegzuwerfen und Distanz aufzubauen und dann das Gefühl habe, es ist Spiel, es ist ein Wegrennen von einem Hund. Erstmal hinter etwas her, was noch nicht mal was mit mir zu tun hat. Und wie gesagt, wenn man es machen möchte, dann doch mit 1,5, 2 Jahren und dann kann man ordentlich drauf gucken, ohne dass man die Gefahr hat, dass der Hund später andere Geschichten jagt, die nicht jagbar sind. Und es gibt mit Sicherheit viele Hunde, die das auch machen würden oder könnten, aber die einfach die Gefahr ausmerzen, dass es so sein könnte, weil das wieder zurückzuschrauben, das ist schon eine harte Aufgabe, wenn überhaupt möglich.
Wie viel Schuld sozusagen in Anführungsstrichen, das ist ja jetzt auch so eine Frage, die man vielleicht dann in den Medien oder so hört, liegt, würdest du sagen, beim Menschen, beim Hund oder vielleicht auch in falscher Beratung von TrainerInnen?
Ja, also die Schuldfrage stelle ich immer gar nicht, auch wenn die in Medien so aufkommt, weil niemand möchte seinen Hund gefährlich machen. Auch TrainerInnen wollen nicht, dass die Menschen nachher einen gefährlichen Hund haben. Das heißt, erstmal gehe ich in meiner Beratung oder auch im Training oder wenn ich einen Hund kennenlerne, davon aus, alle haben versucht, alles richtig zu machen. Auch der Hund und auch die Menschen. Und es gibt einfach, ich kann mir die Frage stellen, ich habe diesen einen Fall im Kopf, der auch sehr durch die Medien gegangen ist, wo der eigene Hund seine Besitzer getötet hat in der eigenen Wohnung. Und da kam ganz viel, das andere Ende der Leine ist schuld und der arme Hund und der sitzt jetzt im Tierheim und der kann ja gar nichts dafür. Es war eine Rasse, wo man in manchen in allen Bundesländern erstmal von einer Gefährlichkeit ausgeht. Also natürlich spielt Genetik da auch wieder eine Rolle. Und ich finde das so schwierig, weil der Hund hat etwas mitgebracht von seiner Genetik, wo die Ansätze vielleicht nicht gesehen wurden, wo sie vielleicht auch in eine falsche Richtung beraten wurden, wenn sie überhaupt beraten wurden. Und das können ja auch NachbarInnen sein, genauso wie TrainerInnen, vielleicht auch das Potenzial nicht gesehen haben, die Menschen, die dran beteiligt waren. Und da einfach einen Blick für zu haben und die Menschen zu unterstützen und sei es erstmal nur im Management. Das heißt, dass vielleicht eine Leine an dem Hund zu Hause dran ist oder ein Maulkorb drauf ist in gewissen Situationen oder der Hund erstmal in eine Pension geht oder in eine Einschätzung. Also das Erste wäre ja, man müsste die Anzeichen sehen und das Zweite wäre, dann etwas dagegen tun zu können, ohne selbst gefährdet zu werden. Und ich finde das am schwierigsten und am emotionalsten mit dem eigenen Hund. Ist das ein Hund, den ich im Training habe, auf Erziehungsurlaub oder was auch immer, ist das mit Sicherheit sehr viel leichter für mich emotional, als wenn mein eigener Hund mich massiv verletzt hat. Ja, Schuld ist, finde ich, gut, dass du es in Anführungszeichen gesetzt hast, weil es ist total schwierig. Weil Schuld würde ja implizieren, ich habe das irgendwie absichtlich gemacht und das macht keiner, ob das HalterInnen sind, ob das TrainerInnen sind oder auch Nachbarn und Bekannte. Da würde ja keiner sagen, mach mal das, dann wird's schlimmer.
Es gibt halt viel Unwissenheit so und die gibt es bei HalterInnen, aber auch leider teilweise bei TrainerInnen, die sich, jetzt wenn ich gucke, wenn ich Geschichten von Hunden höre, die zu mir ins Erstgespräch kommen und dann passieren da so Sachen, wie die Trainerin hat gesagt oder die Verhaltenstherapeutin hat gesagt, der Hund sollte in den ersten Wochen gar nicht, nee, das war die Tierärztin, in den ersten Wochen nicht rausgehen wegen der Impfung. Und dann hat die Verhaltenstherapeutin darauf gesagt, man muss mit dem Hütehund jeden Tag eine Stunde Ball spielen, mit der ausgelastet ist, mit ist nicht, mit dann ist der nicht mehr problematisch so, weil der ist einfach nicht ausgelastet, deswegen, ne? Und dann kommt's, also steigert sich das immer weiter und der Hund wird immer ernster, dann ist es halt schon schwierig, wenn da von Fachleuten solche Dinge empfohlen werden, die sich mit verschobenem Beutefangverhalten einfach nicht wirklich auseinandergesetzt haben bis jetzt und es dann zu Sachen kommt. So.
Ja, und ich glaube ja erstmal daran, dass das mit Sicherheit bei vielleicht auch anderen Hunden funktioniert hat, sonst würde man das ja nicht als Tipp sagen. Und was ich ganz spannend finde, jetzt wo du das sagst, das sind ja nicht nur Fachleute, gerade bei, ich sag mal, Australian Shepherd, Border Collie, das hält sich schon seit Jahrzehnten, dass Nachbarn, Bekannte, wenn man sagt, man hat sich so einen Hund geholt, ja, hey, musst du aber auslasten. Also das ist so festgefahren, wo ich denke, wir waren jetzt auf der praktischen Woche in Haiger und haben ja da den Wanderschäfer getroffen, was unfassbar schön und spannend mal wieder war. Der könnte so ein Hund, der ständig nur, ich sag mal, Bewegung will, Dynamik will, damit er in Anführungszeichen ausgelastet ist, gar nicht gebrauchen. Das heißt, auch die Hunde müssen lernen, Ruhe zu halten. Und wie gesagt, auch da, ich denke, dass es vielleicht bei vielen Hunden auch geholfen hat, sonst würde man das auch als Profi ja nicht weitergeben. Und es muss ja irgendwo die Erfahrung sein. Es ist halt nur die Frage, ob es für diesen Hund reichen würde. Es gibt ja auch die Geschichten, dass man bei einer Futteraggression, das kenne ich auch, den Trainingsansatz hat, dass der Hund wohl mal gehungert haben muss und deswegen sollte man immer was Hochwertigeres in den Napf reinschmeißen, wenn er sich da irgendwie, wenn er knurrt oder steif wird. Und auch da denke ich erstmal, das hat vielleicht bei einigen Hunden funktioniert, aber hat der Hund wirklich eine Futteraggression, wird das nicht mehr funktionieren, sondern dann hat es ja eher den belohnenden Charakter. Und da immer drauf zu gucken, keiner macht das ja, um den Leuten ein größeres Problem zu schaffen, sondern es ist erstmal nur eine Idee. Und da wären wir ja auch bei so Wünschen, wenn ich da nicht weiterkomme, wäre es schön, wenn ich Kollegen habe, an die ich verweisen kann oder ein Netzwerk habe, mit denen ich mich austausche, was ich immer als sehr großes Gut empfinde. Also auch wir haben ja Hunde im Training, wo wir sagen, Mensch, also da ist irgendwie der Wurm drin und wir kriegen den Hund nicht geknackt in irgendeiner Art und Weise. Und da ein Netzwerk zu haben, zu sagen, ich stelle dir den Fall mal vor, was hast du für Ideen und wie würdest du vorgehen? Weil das ist ja bei uns auch so, dass wir manchmal auch den KundInnen sagen müssen, weiß ich jetzt nicht, müssen wir ausprobieren, mal schauen.
Hast du ein paar Punkte zum Thema Prävention nochmal, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir einen Hund anschaffen und ich möchte nicht, dass der gefährlich wird. Was kann man denn tun präventiv?
Also präventiv, ich glaube, ganz, ganz viele KollegInnen bieten Kaufberatung vor dem Kauf an oder Beratung vor dem Kauf. Das kann man wirklich mal in Anspruch nehmen. Also ich habe auch immer mal wieder überlegt, ob ich das in Anspruch nehme, weil ich auch manchmal über manche Dinge überrascht war. Das wäre schon mal Punkt 1. Passt der Hund in mein Leben? Und da auch flexibel zu sein, weil oft hat man eine Vorstellung von der Rasse, die man haben möchte. Und wenn dann der Kollege, die Kollegin sagt, das passt gar nicht, lass das mal sein, dann holt man sich doch den, den man wollte. Das ist schade. Kann aber auch gut gehen, habe ich auch schon gehabt. Und der hat jetzt auch den zweiten der Rasse und es ist super. Also auch das geht. Aber das wäre so ein Wunsch, wenn man da die Kaufberatung macht, dass man dann vielleicht auch darauf hört oder die Alternativen annimmt. Sich selbst immer fragen, passt der Hund in mein Leben? Passt der da, also nicht wie würde ich gerne sein, sondern wie bin ich und passt der da rein? Das ist, glaube ich, auch noch so ein Anspruch, dass man so selber denkt, naja, ich hole mir einen Rottweiler, weil ich wäre gerne so, dieses Auftreten und dann bin ich überrascht, dass mein Hund so ist und ich aber nicht. Sich von Anfang an Beratung dazu holen. Also ich würde auch mit einem Welpen immer in eine Welpengruppe gehen, auch wenn ich selber Trainerin bin, weil ich da nochmal den Blick von außen habe, weil da andere Menschen sind, andere Hunde. Mein Hund kann lernen, wie man sich mit großen Hunden adäquat verhält, wie man sich mit kleinen verhält, wie man sich vielleicht auch mit Kindern verhält, die da mitgebracht werden. Und da immer so ein bisschen Blick drauf haben, nicht wie wird mit den Strebern der Gruppe umgegangen, sondern wie wird mit denen umgegangen, wo es vielleicht ein bisschen knifflig ist, wird der Mensch da unterstützt, wie er da weiter vorgehen soll. Und das auch gerne vor dem Kauf, bevor ich mit meinen Welpen mit rosa Augen, rosa Herzchen in den Augen da stehe und das alles gar nicht mehr so wahrnehme. Wenn ich ein Bauchgefühl habe, dass das jetzt irgendwie knifflig werden könnte, dann auf jeden Fall Hilfe holen. Und das ist ja nicht so einfach, sich da Hilfe zu holen, wo man sagt, da wird mir auf jeden Fall geholfen. Und es muss nicht der Hundetrainer, die Trainerin sein, die sagt, schon immer habe ich mit aggressiven Hunden und wow, und ich kann die alle. Das ist Quatsch. Also da würde es mehr darum gehen, wie wird der Mensch unterstützt? Werde ich da nicht klein gemacht? Wird, gerade wenn wir die Schuldfrage von vorhin nochmal haben, wird mir die Schuld an allem gegeben? Würde ich schon direkt sagen, okay, danke fürs Gespräch. Wir sehen uns nicht wieder. Weil ja, der Mensch sollte sich in gewisser Art und Weise verändern, aber nicht, du bist jetzt schuld und dann kann ich den Hund auch abgeben. Also wenn ich schuld bin, dann kann ich ja auch nicht so viel verändern. Also wenn mir jemand die Schuld geht, lasst die Finger davon, geht woanders hin, wo ihr euch wohlfühlt, auch menschlich gesehen.
Produktiv halt, ne? Wie ist der Weg? So, ja, was ja. Lösungsorientiert und nicht.
Ja.
Ja.
Mhm. Klarheit, Ehrlichkeit, das wäre so im, finde ich, wichtig, nicht zu sagen, naja, das Problem haben wir in 10 Stunden gelöst, sondern auch einen Ausblick zu geben, inwieweit können wir hier auch was verändern, auch im Hinblick auf Genetik und trotzdem da offen zu bleiben. Ne? Genau. Was haben wir noch? Einfach klar mit dem Hund zu sein. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Beispiel noch so nehmen kann, aber manchmal kommen Menschen auch zu mir in die Beratung und sagen, ja, ich weiß, das ist alles verkehrt, weil mein Hund ist Kindersatz. Wo ich dann sage, ist doch gut, also dann behandle ihn doch auch wie ein Kind. Ja, also einem Kind würde man auch in gewisser Weise Grenzen setzen. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich jetzt mal ganz rein unemotional und ohne Ziel betrachte, wenn im Erziehungsstil gesagt wird, du musst am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig gegessen haben, hat gesellschaftlich überhaupt gar keinen Wert. Also wenn ich auf einer Grillparty bin und jemand ist noch am Essen und ich muss auf Toilette und stehe auf und gehe, dann ist mir niemand sauer. Ich bin gesellschaftlich nicht runtergestuft. Gesellschaftlich
zumindest auf den Grillpartys, auf denen wir sind. Ja, genau.
Genau. Vielleicht bei einem ordentlichen Dinner, zu dem ich nie eingeladen bin, vielleicht da schon oder da nehme ich mich dann mehr zurück. Weil es das Ziel hat, Frust auszuhalten, weil es das Ziel hat, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und das auch beim Hund anzuwenden und zu sagen, nimm Rücksicht. Ob das nun Welpe ist oder ob das ein erwachsener Hund ist, da schon in die richtigen Bahnen zu lenken und zu sagen, nimm Rücksicht, du bist in gewissen Teilen wichtig, aber ich bin auch wichtig oder andere Menschen sind auch wichtig in ihrem Tun. Und nicht mein Hund oder die Freiheit meines Hundes, alles tun zu können, was er jetzt will, ist am wichtigsten. Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, auch der darf mal lernen, dass er eingeschränkt wird durch die Leine oder durch eine geschlossene Tür oder was auch immer. Aber wenn es Kindersatz ist, dann behandle ihn doch auch so.
Ja, nur vielleicht dann nicht wie ein Säugling oder wie ein Kleinkind, weil der Hund, der zu einem kommt, auch mit 8 Wochen ist kein kleines Kind mehr im Vergleich, sondern der hat schon viel mehr auf dem Kasten. Es ist, und wenn es ein erwachsenes Tier ist, ist es halt auch einfach ein erwachsenes Tier. Ne? Also
ich will damit ja auch gar nicht sagen, ne, ist beides gleich,
ja, ja,
sondern da geht es ja mehr um den Erziehungsstil.
Sondern nimm es ernst, also, ne, oder? Das ist wahrscheinlich, was du sagen willst.
Ja.
Das Kind wird ja auch
genau.
im besten Falle ernst genommen, wenn es Mist baut, genauso wie es in seinen Bedürfnissen ernst genommen wird und das ernst nehmen.
Ja.
Ja,
und auch gerade die Bedürfnisse, ist das mein Bedürfnis, da jetzt etwas zu erfüllen oder kann der Hund auch mal warten, dass er jetzt nicht sofort nach einem Spaziergang Futter bekommt oder morgens, wenn ich runterkomme oder was auch immer. Also ist es wirklich ein echtes Bedürfnis des Hundes oder ist es nur, dass der Hund sagt, ich hätte das jetzt gerne und der Mensch bedient das?
Ja, und was ist mein Bedürfnis? Also das
ja, mein Bedürfnis morgens ist Kaffee.
Ja, also das finde ich ist immer so ein großes Thema, dass Menschen mehr lernen dürfen, auf ihre Bedürfnisse zu gucken und dann erfahren können, wie anpassungsfähig Hunde sind. Also wie viele KundInnen habe ich, die sagen, ich muss morgens aufstehen, weil der Hund steht schon da und will rausgehen. Und das kommt mir immer total absurd vor, dieser Gedanke, dass mein Hund bestimmt, wann er rausgeht. So, ne? Also ja, dann weiß ich schon, dann hat er schon eine halbe Stunde vorher, sagt er schon, er möchte jetzt was zu essen haben und dann weiß ich, muss mich bald beeilen oder so. Ne? Dass man da die Menschen vor allem hinführt, erstmal zu gucken, was möchte ich überhaupt.
Ja, und es ist ja trotzdem auch spannend, die Geschichte, ne, dass man ja auch selber irgendwie genau weiß, in Anführungszeichen, was die eigenen Hunde einem jetzt sagen wollen. Auch bei uns ist es so, ab einer gewissen Uhrzeit fangen sie an, so ein bisschen unruhiger zu werden und man denkt, ja, ihr seid bei uns im Kopf. Ihr wollt essen. Und das darf ja auch sein, ne? Also nicht alles so stringent sehen, sondern in gewissen Bereichen, wie du ja auch schon gesagt hast, mich wichtig nehmen und trotzdem nicht den Hund als unwichtig ansehen, sondern ernst zu nehmen und zu sagen, ja, manchmal ist das Essen halt nicht so schnell auf dem Tisch, wie du das gerne hättest.
Ja. Also halt die Wahrnehmung, ne? Es kann ja auch ein ehrliches Bedürfnis sein, zu sagen, ich möchte jetzt, dass du auf die Couch kommst,
ja,
und ich möchte jetzt kuscheln, du bist ein sehr weicher Hund oder so, ne? Also es geht ja gar nicht darum, immer über den Hund so hinwegzugehen, aber nicht auf
genau
alles einzugehen, sondern sich selber wirklich zu merken, was kommt gerade von mir, was möchte ich, was geht von mir aus und nicht nur, oh Gott, ist der versorgt. So, also die meisten Hunde sind komplett überversorgt, die zu mir ins Training kommen.
Ja,
so,
das stimmt. Ja.
Letzte Frage an dich. Was würdest du dir von der Politik, von der Gesellschaft und auch von Hundetrainerinnen im Umgang mit dem Thema gefährliche Hunde wünschen?
Also von uns Trainerinnen, die wir ja auch sind, eigentlich wie immer, dass wir mehr zusammenarbeiten, dass wir ein bisschen flexibler sind, was andere Ansätze angeht, auch im eigenen Denken. Und da nehme ich mich nicht raus. Von der Gesellschaft würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass mehr die Menschen gesehen werden, gerade bei heftigen Beißvorfällen, dass die HalterInnen mehr mit Respekt behandelt werden, weil sie wollten das mit Sicherheit auch nicht, also gerade in den sozialen Medien. Ich würde mir auch wünschen, dass die eigenen Emotionen keine Rolle oder wenig Rolle spielen, in andere Menschen oder Hunde anzuzeigen. Da eher das Gespräch zu suchen. Und von der Politik würde ich mir wünschen, und das schließt für mich auch die Ämter mit ein, mehr Wissen um Hundeverhalten und nicht zu pauschalisieren und da mehr geschultes Personal zu haben, was auf die Hunde drauf guckt, nicht mit einem Test, der 32 Situationen macht, die völlig alltagsfremd sind, sondern eine individuelle Entscheidung zu treffen. Vielleicht mit einer ersten Begutachtung. Und ich weiß auch nicht, wie man das umsetzen soll, aber vielleicht auch bei Gesetzen mehr darauf zu gucken, was ist das Ganzheitliche, auch in der Lerntheorie, und nicht eine Pauschalität rauszuhauen, weil irgendjemand gesagt hat, das muss jetzt so sein. vielleicht ein Gremium zu bilden, wo HundetrainerInnen mehrere drin sind, die verschiedene Philosophien haben, verschiedene Ansätze, nicht nur eine Richtung. Und Tierärzte meinetwegen auch, Sachverständige, also wirklich Menschen, die sich mit Hunden und Hundeverhalten auskennen, aus verschiedenen Richtungen, um nicht pauschal etwas zu verbieten oder einzugrenzen, was den Hunden und den Menschen nicht hilft.
Das wäre gut, das würde ich auch gerne bestellen.
Ja. Ja.
Und wen wir jetzt ausgeklammert haben, sind die HalterInnen. Gibt es da noch etwas, was du dir von denen wünschen würdest?
Wenn euer Hund nicht gut auf einen Rückruf reagiert oder andere Hunde anpöbelt oder wie auch immer, behaltet ihn an der Leine. Also versucht, die Dinge präventiv zu machen, und wenn es nicht mehr geht, holt euch Hilfe, packt den Hund vielleicht mal für eine Zeit in Pension, dass man durchatmen kann, aber wirklich nicht die Freiheit des eigenen Hundes über das Wohl anderer Menschen oder anderer Tiere stellen.
Ja, sehr wichtig.
Gut. Und auch da ein bisschen weniger Emotionen in den eigenen Hund rein.
Voll.
Wenn mein Hund irgendwie sich unadäquat verhält oder auch Menschen auf dem Spaziergang einfach anspringt, dann entschuldigt euch.
Mhm.
Es kann alles mal passieren, aber nicht vorbeilaufen und vielleicht den anderen Menschen noch anpöbeln, sondern entschuldigt euch und brecht euch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, tut mir leid, hab dich nicht gesehen. Das fände ich gut. Respektvoll miteinander umgehen, Rücksicht nehmen.
Gut, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und die Hemmung abgebaut, sich vielleicht auch beraten zu lassen, wenn man sagt, ah, ich habe schon ein schlechtes Bauchgefühl, ob da irgendwie was ist. Oder zu sagen, ich lasse mich beraten, wenn noch ein zweiter Hund einziehen soll. Oder ich gebe meiner Tante mal den Tipp, wenn sie sich einen Hund holt, dass sie sich vorher beraten lassen kann oder so. Und dass ihr da was aus der Folge für euch mitnehmen könnt. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann bis dann. Mach's gut. Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema, wie wird eigentlich ein Hund gefährlich? Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos und mich findet ihr auch auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!